warum du nur so traurig nicht sieh, was ist los? Immer nur traurige Lieder, ist das dein Trost? Schreib mal lieber einen Hit, Michael, mach uns froh. Was wir brauchen sind Streams, ein Song, der knallt so.
Schaffner, ja, ey, Fahrkarten bitte. Ich so ganz selbstverständlich in diese DB-App gegangen, so, cool, da ist ja gar nichts.
Ist leider weg, scheiße. Ja.
Du musstest halt quasi gesehen ein neues Login machen. Und dann hat man natürlich das Passwort, was man sich damals gegeben hat, keine Ahnung, 2000 geile Bahn.
Ja, 2000.
Hashtag, musst ja alles verwenden, Sonderzeichen, Zahlen, Groß- und Kleinschreibung.
Darum ist auf meinem Handy alles mit Gesichtserkennung. Jedes scheiß Passwort, was ich habe, alles, wirklich alles, ist vollkommen egal.
Ja, aber manchmal übernimmt er die auch nicht. Das finde ich so frech.
Ja, das hatte ich bis jetzt noch nicht.
Also, naja, auf jeden Fall. Und dann habe ich so nochmal bei mir im Konto nachgeguckt und ich war mir nämlich so zu 1000% sicher, als ich vor 2 Tagen geguckt habe, ah ja, das ist ja abgegangen, der Kram. Und dann war das einfach weg und ich habe auch nichts in meinen Mails gefunden und dann stand einfach wirklich nur im quasi im Lastschriftmandat stand die Abonummer und die habe ich dann im Browser eingegeben und dann habe ich es gefunden.
Ernsthaft?
Ja.
Browser hat ja ein neues Album rausgebracht.
Ja, ja.
Ladies and Gentlemen, wow. Boys and Girls and everyone in between, wir haben Folge 217 am 6.6.2024. Es ist Ihr Lieblingspodcast live aus der Hebebühne Hamburg und es ist geschehen, wir haben endlich Daniel Hödmann nach 3 langen Wochen wieder Gast im eigenen Podcast.
Ich habe viele Nachrichten bekommen, wo ich bin, das fand ich sehr schön.
Und was hast du deiner Mutter gesagt?
Ah, witzig. Ihr merkt, die zwei alten Cis-Männer sind wieder da und bringen die besten Witze.
Und haben sich einen neuen jungen Cis-Mann eingeladen.
Aber einen jungen Cis-Mann haben wir uns eingeladen.
Europäisch weiß. Er hat einfach alle Privilegien, ja, die man sich als Gast wünschen kann.
Nee, wir machen das auch nicht mehr mit. Wir machen das auch nicht mehr mit, dass wir hier so irgendwie so wokey-wokey Leute einladen. Machen wir einmal nicht
mehr. Wokey-wokey Leute einladen.
Wokey-wokey.
Für diese Aussage wokey-wokey wurde da gerade der Cringe-Faktor auf der anderen Seite.
Der ist jetzt schon bei 3000.
Ist jetzt schon bei 3000. So, weil kann ja sein, dass deine Fans wahrscheinlich 20 Jahre jünger sind als wir. Weil du ja auch selber 20 Jahre jünger bist als wir.
So ist es.
Und wenn wir sagen, wir haben niemanden da, der 20 Jahre jünger ist als wir, dann wissen wir, wer es ist. Es ist Michel von
Wusso.
Wusso.
Hallo.
Wusso oder Wusso?
Wusso.
Wusso?
Ja.
Kriegst du oft irgendwie den Vergleich mit der Schwarzwaldklinik?
Ja, also ich fahre ja mal mit dem lieben Daniel zusammen auf Tour und da wurde ich ungefähr in jeder Stadt gefragt. Nee, ich wurde immer, du hast mich mal Klaus
genannt. Klaus habe ich genannt.
Ne? Klaus Jürgen.
Klaus Jürgen schon wieder.
Und das wurde zu einem geflügelten Wort, definitiv auf Tour. Bis dann, ich glaube, Ingo hat es erst ab der Hälfte der Tour verstanden. Hat irgendwann gefragt, so, sag mal, warum eigentlich Klaus Jürgen? Alle gucken ihn halt so an, so, wegen der Schwarze. Nee, stimmt, der hieß ja Klaus Jürgen. Ja, liebe Grüße.
Geil, da gehst du so als junger Mann und als junger Dude mit und sagst am besten gar nichts, weil ich bin ja nur der Support.
Ja. Na, ich hab's mir, also, ich fand's irgendwie auch süß. Ich fand's lustig. Ich mochte den Daniel von Anfang an direkt und deswegen durfte er das.
Hat er dann ja auch gesagt. Er war total fasziniert von dir. Hat er sehr oft davon gesprochen, wie du da auf die Bühne gehst, alleine mit der Gitarre und dann einmal einen Ton singst und dann irgendwie das ganze Publikum innerhalb von einer Sekunde auf deine Seite ziehst und dass der Pohlmann so richtig arbeiten musste, bis er erstmal wieder die Augen auf sich hatte und nicht an den jungen, klebrigen Mann mit der lauten Stimme.
Vor allem war es ja auch eigentlich gar nicht dein Publikum.
Nee.
Überhaupt nicht. So, das hat trotzdem jeden Abend funktioniert. Da kann man aber auch ja sehen, was der Ingo für ein schönes Publikum hat.
Ingo hat so ein schönes Publikum. Geh an Ingo nochmal. Pingo, ja. Ingo, Mingo.
Ingo, Pingo, Mingo.
Es wird immer kleiner, ihr Leute.
Bogi, Bogi, Ingo.
Also, könnt ihr mich jetzt auch ab jetzt Höti nennen, bitte? Das wäre auch voll schön.
Höti, Schmöti, Löti.
Höti, Howie.
Höti, Howie und Klaus Jürgen.
Und Michel aus Lönneberger.
Ja, super.
Ja, super.
Da haben wir es.
Ja, wir haben uns jetzt eigentlich quasi gesehen hier nur zu dritt irgendwie zusammengefunden, um eigentlich nur Scheiße zu labern.
Ich finde das richtig gut gerade.
Ja, ist auch ein bisschen blöd als junger Mensch, der sich jetzt gerade über das Klima Gedanken muss, während wir einfach sagen, in den nächsten 20 Jahren ist sowieso für uns Schluss. Du musst dann noch auf die Bühnen gehen und gucken, dass nicht deine Bühne von einem Gebirgsbach weggeblasen wird. Bist du so ein Fridays for Future Künstler? Also das meine ich jetzt überhaupt gar nicht irgendwie böse oder meine ich auch gar nicht so im Sinne von Fridays for Future Künstler, sondern wir hatten ihr kennt euch glaube ich auch Marlo Großhardt.
Ja.
So, den hatten wir vor 4 oder 5 Wochen halt da und der war jetzt auch wieder letzten Freitag für Fridays for Future unterwegs. Mhm. Bist du da auch ein gern gesehener Gast auf der Bühne?
Also ich habe da noch nicht gespielt, aber ich habe ja einen Song geschrieben, der heißt Mitte 20 im Arsch und da geht es genau um dieses große Klimathema und vor allen Dingen um den Konflikt zwischen meiner Generation und der älteren Generation, so die, der manchmal sehr ermüdend ist. Und ich habe den Song schon aus einer Wut auch herausgeschrieben, so, und es war auch so der erste Song, der so in die Richtung ging. Es war für mich so komplett Neuland, sage ich jetzt mal. Und ich bin aber ultra happy, was damit so passiert ist. Wir haben den Song rausgebracht. Wir haben ihn auch letztes Jahr schon auf der ersten Tour mal live gespielt, um zu gucken, was passiert. und ich fand es richtig schön, weil es war eigentlich egal, wie alt der Mensch war, der da vor der Bühne stand und dann nach dem Konzert zu mir kam. Also es kam eine Frau zu mir, die war Mitte 60 und die meinte so, ich fühle den Song so hart, ich bin auch mit Mitte 60 im Arsch. mein Opa, den ich sehr lieb habe, liebe Grüße an dieser Stelle, mit dem habe ich auf jeden Fall auch immer heiße politische Diskussionen und der hat mir am Release-Tag auch geschrieben, Mensch Michi, das ist aber so ein wichtiger Song und manchmal wünsche ich mir einfach, dass die Alten den Jüngeren ein bisschen mehr zuhören und die Jungen den Alten ein bisschen mehr zuhören. Das fand ich irgendwie ganz schön und war mir schon wichtig, irgendwie klar zu sagen, was Sache ist, aber am Ende wünscht man sich ja dann doch irgendwie auch die Kommunikation, weil nur so geht es irgendwie weiter. Aber dieses im Kreis gedreht, das hat mich sehr genervt und deswegen, ja, ist der Song so rausgepurzelt, würde ich jetzt
den
mal sagen.
Den du auch wahrscheinlich als deinen politischsten Song
auf jeden Fall, ja.
Deiner noch jungen Karriere bezeichnen würdest.
Ja, auf jeden Fall.
Wir müssen ja auch eben kurz einmal einstreuen, übrigens alle da draußen, alle HörerInnen, der Michel, der bringt ja auch bald ein neues Album raus, aber man wurde gesagt, es soll jetzt nicht so eine Bewerbungspodcast fürs neue Album werden.
Lieben Gruß an Benny.
Siehst du? Abgehakt.
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 Benny, gib mal Feedback, ob wir das gut gemacht haben. Die da draußen, die es nicht wissen, Benny arbeitet bei deinem, was ist es denn? Ist es ein Label, ist es ja nicht.
Fleet
was
Union?
Macht der Benny mit
Fleet Union.
Fleet Union, genau. Promo. Die machen Promo. Und Benny ist auch seines Zeichens der großartige Sänger der unglaublich großartigen Band City Light Thieves, was ich auch mal sagen muss. Und Benny ist ein Top-Typ.
Ich liebe den.
Ja, zu Recht. Benny ist großartig.
Können wir uns gleich nachher nochmal einen Song drauf wünschen?
Aber auf jeden Fall. Das Album hatte auch, die erste EP hat auch gerade, ich glaube vor einer Woche oder so, irgendwie Geburtstag gehabt. 20 Jahre? 15 Jahre? Die sind auch schon ewig dabei. Das ist unfassbar, wie alt die sind.
Benny überhaupt nicht erzählt, dass der Musik macht, der Frechdachs.
Kennst du die Band nicht?
Nee,
ey, hör dir das
nicht
an. Das ist halt so richtig so emo.
Geil.
Der wollte halt nicht so ankommen, so, du, ich hab früher auch mal eine Band gehabt.
Auch mal einen Bassverstärker im Keller stehen haben.
Da fällt mir eine Geschichte ein und Gott hab ihm selig. Also der lebt halt noch, aber es gab mal so eine Geschichte, ich will jetzt auch gar keinen Namen nennen, aber als ich in deinem Alter gewesen bin und Musik gemacht habe, hatten wir auch nochmal eine Band, eine befreundete Band und die hatte eine Person extra nur dafür da, dass die auf dem Marshall-Verstärker den Overdrive-Knopf anmacht, weil der Gitarrist sich kein Pedal leisten konnte. Und der hatte sich aber, der empfand sich auch als Teil der Band und hatte auch mindestens zwei Auftritte, wo er dabei gewesen ist und einfach nur den Overdrive-Knopf angemacht hat.
Genial.
Und einfach dabei.
Fühlen sich so eigentlich auch die ganzen DJs bei diesen Press-and-Play-Acts?
Ja, da kannst du ja noch irgendwo dran rumschrauben.
Ja, das macht ja keiner, da schraubt ja keiner dran rum.
Ah.
Die stehen doch da hinten und machen den hier.
Gott sei Dank bist du kein Backing-Track-Künstler.
Wer, ich jetzt?
Na, ja, genau, Daniel, Gott sei Dank bist du kein Backing-Track-Künstler auf der Bühne.
Nee, ich habe eine Band.
So, du hast eine Band?
Ich habe eine Band.
Läuft, genau. Läuft da was vom Band?
Ja, ein bisschen. Ich will jetzt hier nicht...
Geheimnisse verraten.
Geheimnisse verraten, genau. Aber das meiste ist gespielt. Also ich würde mal sagen 98%.
Richtig.
Und das ist schon richtig viel.
Und das ist schon, hallo.
Ja,
total.
Ja, ja.
Ne? Kommst du da mit klar, so dass die junge Generation, die jetzt gerade viel auf den Bühnen dieses Landes vertreten sind, Backing-KünstlerInnen sind?
Ja, also ich komme damit klar, einfach weil ich es jetzt quasi aus der Act Perspektive so kenne und man irgendwie so angefangen hat, mit der Band auch live zu spielen. Es vereinfacht halt vieles, zumal man, habe ich ja im Vorfeld auch gerade schon erzählt, man oft sehr wenig Zeit hat zum Proben, weil irgendwie so viel anderes zu tun ist. Und genau das ist auf jeden Fall, finde ich, ein richtig großer Vorteil, dass man das machen kann. Und dass das irgendwie dann auch so, wenn man mit guten Leuten zusammenspielt, die haben natürlich auch noch alle andere Projekte, die ganz toll sind. Und dann ist es einfach super, wenn man sehr easy einen Sub einarbeiten kann für so ein Konzert. Und da sehe ich auf jeden Fall einen großen Vorteil drin. So.
Mm, wo ich gerade gehört habe, man kommt so selten zum Proben.
Ja.
Ich habe auf dem Futur 2 Festival habe ich mich mit einem Musiker unterhalten und der hat sich in dem Moment, der ist noch nicht ganz meine Altersklasse, aber er meinte so, du, jetzt bei uns im Proberaum, da sind so zwei neue MusikerInnen und so, die proben aber nicht. Die machen den ganzen Tag nur TikToks. Die treffen sich die ganze Zeit nur, ja, um TikToks zu machen. Oh. Die haben einen Song, proben die irgendwie an, da kommt einmal kurz für 15 Minuten kommt da so Musik raus und dann machen die da irgendwie 30.000 TikToks. Ich komme mit der neuen Generation nicht klar.
Ja, aber anscheinend musst du das ja.
Ich finde, das ist... Aber das,
wie läuft dein TikTok live?
Mein TikTok live läuft nicht so gut. Nein, ich finde, genau, das ist schon, du sprichst da was Gutes an. Da muss man schon auf jeden Fall irgendwie die Waage halten. Irgendwie, ich keine
Ahnung. Du erreichst die Leute live.
Ja, es ist, genau, live ist bei uns auf jeden Fall ein super wichtiges Ding. So, aber ich... ja, man hat halt so viele Verantwortungen so und ich habe mich zum Beispiel jetzt die ersten 3 Monate diesen Jahres, wo nicht so viele Konzerte waren, sondern viel Album fertig schreiben, vorbereiten, ganze bürokratische Kram und so weiter und so fort.
Du meinst
fort.
Das neue Album?
Das neue Album, Traum B heißt das. Ja.
Traum B?
Ja, Traum B heißt das. Was im August rauskommt und wir spielen ja sogar hier in der Hebebühne unser
Release-Konzert. Also da habt ihr Release-Konzert. Ja. Ist das schon ausverkauft?
Nee, noch nicht, aber
da gibt es aber
bald.
Karten oder gibt es die im freien Verkauf oder ist es so ein Family and Friends Ding?
Das ist tatsächlich, du musst dir das Album vorbestellen, damit du dabei sein kannst.
So Metallica-Ding mäßig.
Ja.
Ich finde, das macht total Sinn.
Metallica-Ding-mäßig ist ja geil.
So, wenn du das Album nicht hast, kommst du auch nicht auf die Party.
So, das, ja, es ist auf jeden Fall, es wird ein schönes Special-Konzert hier in der Hebebühne, freue ich mich richtig doll drauf. Und da spielen wir halt das Album einmal und dann gibt es danach auf jeden Fall noch eine schöne Album-Release-Party, ne? Also da passiert dann die Party. Die Party steht dann für Party in
die Party. Das B steht für Party.
Ja, genau, weiß es auch nicht, wo ich da raus wollte. Vielleicht ist das auch der Folgenname. Das B steht für Party.
Michel von Wusso. Das P steht für Party.
So kannst du die Tour nennen. Das B steht für Party-Tour 24.
Ja, okay.
Finde ich gut.
Nee, aber genau, ich habe mich die ersten 3 Monate dieses Jahres wie so ein alter Verwalter gefühlt und mich dann sehr gefreut, als es dann mit...
Alter Verwalter gibt nochmal 5 € in die Cringe-Kasse.
Ja, super. sehr gefreut, als es dann jetzt mit den Proben und dem ersten Konzertwochenende losging. Das war ein sehr schönes Gefühl. Und wie bin ich darauf gekommen? Ach so, weil man so viel, ja... Kram machen möchte, / muss, also Social Media Game und hast du nicht gesehen.
Ja. Aber du bist doch noch jung, du musst das mit der Muttermilch doch aufgesogen haben.
Ja, schon so ein bisschen, aber manchmal sitzt man dann halt auch da und denkt sich so, was will ich heute eigentlich erzählen? Mhm. Ja.
Aber ich finde, du hast da einen ganz guten Weg gefunden bei auf Insta und TikTok.
Ja,
ja, auf jeden Fall.
Freut mich.
Ja, es nervt halt nicht.
Ja.
Weißt du, das ist halt so, es nervt nicht. So, ich freue mich immer, wenn was kommt, aber ich bin halt null genervt davon. So.
Cool.
Und sonst bin ich halt von 80% der Sachen, die ich halt sehe, tierisch genervt.
Da freue ich mich aber sehr drüber.
So, es ist Content des Contents wegen.
Ich war ja total glücklich, liebe Grüße an die Leoniden. Ich war ja total glücklich, dass die Leoniden so wenig gemacht haben in letzter Zeit, so TikTok-mäßig. Das hat erst wieder angefangen, wo sie, glaube ich, in Köln auf der CO Pop gespielt haben.
Zum neuen Song.
Genau, der im Übrigen wahnsinnig großartig ist, den wir auch auf die Liste packen müssen. Aber vorher war total wenig und jetzt spielen die wieder dieses Insta- und TikTok-Game und du wirst die ganze Zeit wieder angeschrien von allen Menschen.
Während Jakob wieder geile Sachen mit Musik machen darf, genau. Ist Jam nur dafür da.
Ja, Müll zu machen. Nur Müll. Und er schreit halt immer. Er schreit dich halt immer an.
Ich lieb's ganz schön doll. Ah. Ey, geh an dieser Stelle.
Ey, die machen halt geilen Content. Das funktioniert halt wie Sau, was die machen. Das ist total gut. Und auch die ganzen Videos, die machen, finde ich auch geil. Auch dieser Zusammenschnitt von diesem CO2-Pop-Ding, was sie gespielt haben, haben sie ja einmal in einem ganz kleinen Club gespielt, dann haben sie auf einer Dachterrasse bei irgendjemandem gespielt in Köln, auch total geil, haben Aufruf gemacht, so ey, können wir bei euch in der Küche spielen, gefühlt, und dann haben sie das große Ding gemacht, ich weiß gar nicht, wo es war, E-Berg, Palladium, keine Ahnung so, und das ist schon cool, auf jeden Fall. Und jetzt spielen sie Rock am Ring und Rock im Park.
Rock im Park.
Spielen sie jetzt.
Ja. Geil.
Ah, da bist du dieses Jahr nicht, oder?
Nee, leider nicht.
Auch nicht als Gast?
Nee, leider nicht.
Gönnst du dir noch ab und zu noch mal so ein Festival als Gast? Oder bist du überhaupt gar nicht so die Festival?
Es hat irgendwie
die Festivalmaus.
So, ich war so von 16 bis 20 voll die Festivalmaus. Ich weiß gar nicht, warum das aufgehört hat. Kann ich gar nicht sagen. Aber was ich sagen kann, und das fällt mir jetzt gerade ein, da freue ich mich sehr drauf, ich bin nächste Woche auf dem Green Day-Konzert, da habe ich so Bock drauf hier in Hamburg.
Hauke auch.
Ja, siehst du.
Treffen der Generation, würde ich
so
sagen.
Genau. Kannst du zum Merchstand gehen, kannst du Hauke Hallo sagen.
Ja, Green Day war meine erste richtige Band, die ich mit 13 gehört habe und richtig cool fand und dann auch mein erstes richtiges Konzert, auf dem ich war. Ich konnte beim Straßenmusizieren 80% der Green Day-Songs spielen, würde ich sagen.
Aber hast du auch deswegen angefangen? Also ist es eine Band, die dir sozusagen das Tor geöffnet hat und du gesagt hast, so wie Armstrong möchte ich klingen und aussehen?
Ich glaube,
heißt er doch, oder? Tim Armstrong? Bin ich dumm?
Nee, Billy Armstrong.
Billy Armstrong.
Ja, Billy. Ich fand den mega cool. Wir hatten, also der ursprüngliche Grund, warum ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, war, dass es bei uns auf dem Dorf so eine Band-AG gab und ich bin da eigentlich aus einem anderen Grund hin. Ich sollte da irgendwas filmen, weil ich habe, bevor ich Musik gemacht habe, ganz viel gefilmt. Ich fand Film richtig toll und dann soll ich da irgendwie das Konzert filmen. Und dann habe ich da so die Leute gefilmt und die Bands gefilmt und dann dachte ich so, Mensch, das ist aber cool. Ich würde auch ganz gerne Gitarre eigentlich spielen. Und dann habe ich mit meinem besten Kumpel zusammen angefangen, Gitarrenunterricht zu nehmen. Ungefähr ein halbes Jahr, dann hatte ich keinen Bock mehr auf Gitarrenunterricht und habe aber einfach weitergespielt und irgendwie so autodidaktisch mir Kram reingezogen. Und da kam dann Green Day ins Spiel. Das war so die erste richtige Band, die ich einfach total geil fand. Und ja, deren Songs ich dann irgendwie 6 Stunden am Tag gespielt habe. Ja.
Kannst du dich noch an deinen ersten Auftritt erinnern?
Ich kann mich noch an meinen ersten Auftritt erinnern, das war in einem Jugendheim, ein Band-Contest. Und ich habe da erst nur Gitarre gespielt ich war mit meiner ersten Freundin in einer Band zusammen und sie hat gesungen und ich habe Gitarre gespielt und ich habe einen Song dann auch mal gesungen. Das war mein allererster Auftritt. Und
Deutsch
dann,
oder Englisch?
Englisch.
Auf Englisch?
Ja. Ich habe ganz lange Englisch, also 10 Jahre habe ich auf Englisch geschrieben und dann habe ich den Popkurs hier in Hamburg gemacht und dann irgendwie da mal so gemerkt, ach Mensch, auf Deutsch wäre irgendwie auch mal ganz nett. Und dann angefangen auf Deutsch zu schreiben.
Wie viele Leute wir schon hatten, die den Popkurs hatten, ne?
Ja.
Sau viele.
Alle kennen sich aus diesen Popkursen.
Ja, das ist voll krass.
Mhm.
Ist das gut?
Ja, also für mich war das richtig geil, weil ich irgendwie da nochmal so gemerkt habe, was ich eigentlich machen möchte musikalisch. Das war irgendwie echt voll wichtig und überhaupt diese Zeit mal zu haben, war richtig, richtig cool. So, ich glaube, insgesamt waren es dann ja 6 Wochen, aber 6 Wochen, in denen man sich nur mit sich und seinen Songs und seinen Texten irgendwie beschäftigt hat, das war sehr, sehr intensiv und richtig toll.
Und wann kam der Zeitpunkt, dass du zu dir gesagt hast, okay, alles klar, ich bin gar nicht mal so untalentiert, vielleicht sollte mal ein Album her?
Also ich kann, ja, das hat dann noch ein bisschen gedauert. Ich bin so in der 10. Klasse, bin ich schon zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, Mama, Papa, ich will das jetzt beruflich machen mit der Musik. Und da hatte ich Glück, weil meine Eltern sehr supportive waren irgendwie von Anfang an, weil die irgendwie gemerkt haben, okay, der meint es ernst, der spielt halt die ganze Zeit in irgendwelchen Bands und macht da in der Schule alles, was irgendwie musikalisch geht, ist irgendwie jedes Wochenende auf der Straße und macht da Mucke, der will das anscheinend unbedingt. Deswegen waren die sehr, sehr supportive. Das erste Album, das hat dann eigentlich, hat dann noch ganz schön lange gedauert mit diesem Switch von Englisch zu Deutsch und ab da dann ja nochmal so, ich glaube, 4 Jahre. Und in den 4 Jahren habe ich irgendwie, glaube ich, erstmal so für mich herausfinden müssen, was heißt denn das jetzt eigentlich auf Deutsch zu schreiben und Songs auf Deutsch rauszubringen. Ich glaube, da habe ich einfach nochmal so ganz viel über mich und über Songwriting auf Deutsch gelernt. Ich glaube, das war dann irgendwie nochmal so ein Neustart. Also so hat es sich auf jeden Fall angefühlt. Ja, und dann erstmal, wie man das dann halt heutzutage so macht, erstmal nur Singles released und mal gucken, was so zurückkommt und was passiert. Und ich weiß auch noch, die erste Single auf Deutsch habe ich am ersten Corona-Lockdown-Wochenende released. Ja, cool. Und das war dann aber so ein Punkt, wo in mir dann so sowas anging wie, okay, also alle haben gesagt, jetzt kannst du keine Musik veröffentlichen, das macht ja überhaupt keinen Sinn, du kannst ja keine Konzerte spielen, bliblablub. Und das hat aber in mir irgendwie in so eine jetzt erst Recht-Haltung ausgelöst. Und dann habe ich mit dem lieben Helge, meinem Produzenten, liebe Grüße, angefangen fleißig Songs zu schreiben und zu produzieren und einfach immer mal wieder einen rauszuhauen und zu gucken, was denn da so zurückkommt. Und das war irgendwie voll, dafür war die Corona-Zeit auf jeden Fall richtig krass gut, weil man so viel Zeit hatte und ja, so ein bisschen lernen konnte. Das war echt cool, ja.
Liebe HörerInnen, falls ihr es gerade mitbekommt, wir haben ein Schlagzeug im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade so doll hört, wie ich es halt einfach gerade höre. Es tut uns leid, wir haben ja oben noch Proberäume. Hier müssen auch noch andere Menschen versuchen.
Arbeiten, zuarbeiten.
Zuarbeiten. Subs einarbeiten. So. Aber wenn wir schon gerade bei den persönlichen Interessen sind, ich habe 12 Fragen vorbereitet, krass, die ja, in eine persönliche Richtung gehen.
Ja.
Die kannst du alle aus deinem Bauch heraus so beantworten, wie du möchtest. Kannst dir mehr oder weniger Zeit je nach Frage nehmen. Sollte ich eine Frage stellen, die du nicht beantworten möchtest, dann kannst du gerne weitersagen.
Ist gut.
Und ansonsten kommt hier das kleine Interview für zwischendurch.
Das kleine Interview für zwischendurch.
Als Kind habe ich aus diesen Gründen Hausarrest bekommen.
Geile Frage. Ich habe mal auf krank gemacht, weil ich keinen Bock hatte auf eine Lateinarbeit. Und das hat meine Mutter dann rausgefunden. Da gab es auf jeden Fall ein bisschen Ärger. Ich weiß gar nicht, ob es der klassische Hausarrest war, aber es gab Ärger.
Hausarrest ist für mich irgendwie so, jetzt bleibst du eine Woche zu Hause. Das
hatte ich nie.
Nee, ich glaube, das hatte ich auch
immer
nie.
Nur so ein Tag,
ja, ja.
2 Tage höchstens. Meine Eltern wollten mich doch nicht zu Hause haben. Jetzt mal ehrlich, wie anstrengend ist es?
Meine Mama war, glaube ich, auch einfach ein bisschen zu lieb.
Also die Idee von Hausarrest ist ja eigentlich total, sorry, wenn ich das jetzt so reingegangen.
Ja, kannst du machen.
Aber die Idee von Hausarrest ist ja totaler Quatsch. Du bestrafst dein Kind damit, dass es halt zu Hause bleiben muss in seinem Zimmer, wo es eigentlich machen kann, was es möchte, außer vielleicht Fernsehen gucken oder sowas. Aber das Kind ist die ganze Zeit da. Ich meine, wie nervig ist denn das, bitteschön, für die Eltern? Dann ist das Kind halt draußen und spielt und macht irgendwie was. Die Eltern bestrafen sich selber, meine
ich. Hätte anders fragen müssen, du hast 2 Tage nie nach Hause kommen.
So zum Beispiel. Hier, schlaf bei Dieter. So.
Hausarrest heißt, 2 Tage ist hier dicht für dich. Genau. So, tschüss.
Stell's bei Dieter und fertig.
Viel Spaß darauf. Schlaf bei Dieter. Das letzte Mal, dass ich aus vollem Herzen gelacht habe.
Hier in diesem Podcast gerade.
Ich merke das schon. Bist du leicht zu bekommen, ne?
Auf jeden Fall.
Humor.
Ja. Auf jeden
lachst
Fall.
Halt immer sehr, sehr gerne.
Ich lach sehr gerne.
Komm mal erstmal in unser Alter. So. Um auf Partys die Situation ein wenig aufzulockern, bediene ich mich an diesem Trick.
Oh Gott. Da bin ich ganz schlecht drin. Also wenn ich irgendwo hinkomme und ich kenne da niemanden auf der Party, dann habe ich erstmal, dann stehe ich ja auch erstmal in der Ecke und weiß nicht, was ich tun soll.
Aber es ist nicht so, dass dann so Aufmerksamkeit generiert wird, wo dann der Dieter kommt und sagt, gib mal dem Michel eine schöne Gitarre in der Hand und spiel nochmal Smells Like Teen Spirit. Wie nochmal Basket Case.
Do you have the time?
Kannst du auch was von Slayer?
Ja, genau.
Der beste Party-Snack zum Knabbern.
Der beste Party-Snack zum Knabbern. Boah, ey, ganz klassisch. Salzstangen, sage ich jetzt einfach mal.
Frische Salzstangen oder alte Salzstangen?
Frisch.
Daniel hat nämlich hier Paprika-Ecken hingelegt. Also die sind nicht nur für Daniel alleine. Du kannst da gerne mal reingreifen.
Ich greife da mal rein.
Ja, super gerne.
So,
und Paprika-Ecken.
Die sind wirklich großartig. Die sind wirklich großartig.
Vor allen Dingen, wenn du halt das noch mal zweite nimmst und bevor du reinbeißt, noch einmal durch den Mund einatmest, um das volle Glutamat-Aroma zu bekommen.
Ich glaube, man darf die nur so essen, oder?
Ja.
Man darf die nur so essen. Oder man hat dann so eine, falls ihr die noch von Oma kennt, diese Keksdosen, diese runden Keksdosen von Balsen, wo halt diese Mischkekse halt drin sind, die wurden dann früher häufig genommen, um das, was bei Omas Geburtstag halt übrig geblieben ist, von den Knabbersachen da reinzupacken. Ja. Die müssen dann erstmal gelagert werden für 2 bis 3 Monate. Und wenn dann die Oma fragt, hast du Bock auf was zu knabbern? Und sagst du, ja, gerne. Dann wird das Ding halt aufgemacht und dann kommt dir ein Geruch. Kommt dir ein Geruch entgegen. So. Und dann hast du irgendwie erstmal gar keinen Bock mehr zu knabbern.
Null.
Aber das weißt du ja als kleiner Junge nicht. Rieche ich eine Befi, muss ich.
Weglaufen.
Ich möchte mal ganz kurz für Beef eine Lanze brechen.
Ah,
ich habe heute 3 Beefies gegessen, weil ich auf der Tour in einem Hotel abends nachts Hunger hatte. Extrem um 1. So,
Beefy und Kakao, ne? Von der Tankstelle.
Du musstest heute 3 Beefies essen, weil du an einem anderen Tag Heißhunger gehabt hast?
Nein, ich habe heute einfach 3 Beefies gegessen und die Erklärung ist, weil ich an einem Tourtag, es war nachts um 1, es war nichts mehr auf ringsherum, also bin ich unten zur Rezeption gegangen, habe noch irgendwie so Snackies hier und dann sagte er so, yo, da im Kühlschrank. Und da lag halt Beefy, aber nicht die normale Beefy, sondern die Turkey Beefy. Und die schmeckt richtig lecker. Ey, Lanze brechen für Beefy. Die Turkey Beefy ist der Knaller. Super lecker.
Lanz gebrochen.
Lanz ist gebrochen.
Wie ich von meinen Eltern genannt wurde, wenn sie auf mich sauer waren.
Michel. Also da wurde dann der volle Name benutzt. Sonst gibt es so Michi oder Mischke oder Michi gab es auch.
Michel! Sohn.
Sohn. In diesem Moment bekomme ich immer Gänsehaut.
Jetzt muss ich kurz drüber nachdenken. Oder aus dem was.
Immer Gänsehaut. Ganz klarer Kinomoment bei mir. Und zwar immer noch, wenn ich der König der Löwen anschaue und dann die Szene mit Mufasa und Scar.
Oh ja.
Und dann, Bruder, hilf mir. Es lebe der König.
Ja.
Und dann haut er die Krallen dann so rein und lässt Mufasa so nach unten fallen. Das ist ein richtig krasser Gänsehautmoment. Das habe ich als Kind war Gänsehaut und kriege ich immer noch.
Ja.
Aber wenn ich jetzt darüber spreche, denke ich immer so, oh, krass.
Gehe ich mit. Ich fand das als Kind auch richtig krass und ist vielleicht auch das erste Kindheitstrauma, wenn dieser Löwe stirbt. Und die
totgetrampelt wurde von den Gnus. Das ist
echt so, ey. Stimmt. Ja, ist krass. Gehe ich mit.
Daran erkennt man sofort, dass ich lüge.
Ich lüge nicht.
Hat mir das Management gesagt.
Ich lüge nicht. Oh, eine geile Frage. Boah, ich kann, also wenn ich so Scherze mache dann oder versuche zum Beispiel aus der Band jemanden zu verarschen, dann kriege ich das immer nicht hin, dann muss ich immer anfangen zu lachen auch. Also ich bin da nicht so gut drin. Also lachen ist doch
eine klassische gute Ausrede, die ich schon mehr als einmal genutzt habe.
Ja, habe ich vergessen.
Hätte ich eine Superkraft, wäre es diese und die Menschen würden mich so und so nennen.
Es gibt so viele geile Sachen.
Teleportieren, Teleporter-Man.
Teleportieren, Teleporter-Man.
Faxe verschicken, Telegram-Man.
Telegram-Man.
Oh Mann, eure sind so gut.
Vor allem Faxe versenden, Telegram-Man. Faxe, Alter. Also wie alt willst du wirklich hier noch rüberkommen, Mann?
Wäre richtig geil. Faxe trinken, Faxe-Man.
Ja, das ist so. Da bin ich bei dir.
Michel kann aus seiner Gitarre Faxe schießen. Ja.
Boah, was eine richtig geile Superkraft wäre, wenn ich nicht, wenn meine Gitarre, wenn der einfach selber Saiten wachsen würden und ich die nicht mehr wechseln müsste, weil ich einfach sehr viele Gitarrenseiten in meinem Leben schon kaputt gehauen habe, weil ich mich immer nicht zurückhalten kann. Und ich finde es richtig nervig, Gitarrenseiten aufzuziehen. Was wäre denn, das wäre, finde ich, eine sehr praktische Superkraft.
Ja, das stimmt.
E-Seitenman.
E-Seitenman. E-Seitenman, so. Ja. Finde ich gut.
Ein immer wiederkehrender Albtraum.
Irgendwo runterfallen. Oder weglaufen, eins von beiden.
Ja?
Ja.
Weglaufen oder runterfallen? Und wo runterfallen?
Das kann ich dir gar nicht im Genauen so sagen. Ich kann dir aber dazu erzählen, dass ich auf jeden Fall einen sehr wilden Schlaf habe. Ich rede sehr viel und zum Leidwesen meiner Band auch auf Tour auf jeden Fall. Und jetzt den absoluten Vogel habe ich abgeschossen im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt letztens bin ich aufgeschreckt und ich kann mich nicht dran erinnern. Ich werde dann wach in dem Moment und daran kann ich mich erinnern, aber ich bin so aufgeschreckt und dachte, dass von da irgendwie so ein Adler angeflogen kommt. Und dann habe ich nur geschrien, da kommt ein Adler, so im Schlaf. Naja, genau.
Ich könnte mir eine Woche Urlaub in einem anderen Zeitalter nehmen, dann bitte in diesem.
Boah.
90er Grunge.
Ja, 90er Grunge oder in den 70ern finde ich auch richtig cool.
Ah, da wäre ich raus, Hippies mag ich nicht.
Ja, da wäre ich wohl.
Keiner hätte Bock auf Mittelalter?
Nee.
Auf gar keinen Fall.
da würde ich, glaube ich, 2 Stunden überleben.
Auf jeden Fall.
Vorbei. Michel der Bade.
Ja. Da würde ich auch überhaupt nicht
überleben. Er ist eine
überleben.
Hexe.
Er ist eine Hexe, verbrennt ihn.
Der kann, die E-Seite stimmt sich immer selber.
Ja. Aber auf den Scheiterhaufen. Nee, Mittelalter.
E-Seiten-Man.
Ja. Würdest du das im Mittelalter machen, oder was?
Pest und sowas.
Ah, nee, Pest. Wann kommt dran, welches Mittelalter?
Ja, also, jedes Mittelalter. Es gibt nur ein Mittelalter.
Ja. Also, ich meine, ob das gute oder das schlechte Mittelalter.
Es gibt kein gutes Mittelalter.
Ja, aber an welchem Stand du halt bist. Ob du irgendwie Teil der Monarchie bist, ob du eine, ne, ob du eine, was für einen Stand du halt hast, ist natürlich doof, wenn du irgendwie Bauer bist, ne? Also, ist schon immer, ist immer schon blöd gewesen, Bauer zu sein.
Ja.
Schade. Sag mal, aber damals sind die Bauern nicht mit ihren Schubkarren irgendwie vor das Schloss gefahren und haben da rumgehupt und.
Nee, obwohl, rumgehupt haben sie nicht.
Haben gesagt, so.
Aber es gab auch Aufstände.
Ja, Aufstände. Der große Bauernaufstand, das war in Frankreich.
Wer kennt ihn nicht?
Genau. Gebt ihnen doch Kuchen, wenn sie Hunger haben.
Gefährliches Halbwissen. Ganz, ganz gefährliches Halbwissen, was gerade passiert.
Du musst doch verstehen, Leute hören unseren Podcast nicht, weil sie von uns detailreiche Informationen bekommen, sondern Leute hören unseren Podcast, weil sie denken, sie bekommen von uns detailreiche Informationen. Im Prinzip bekommen sie dann einfach...
Das hast du richtig gut gesagt.
Ja,
Alles, was wir... Folge, was haben wir? 200 was?
217.
Alles, was wir in den 217 Folgen gesagt haben, stimmt einfach nicht. Es war alles erstunken und erlogen. Corona haben wir nie gehabt. Ausgangssperre in Hamburg, was für ein Quatsch. Ja. G20-Gipfel in Hamburg hat es nie gegeben. Ja. Hat Olaf Scholz ja schon gesagt.
Astra Colada, das E steht für Information. Ja. Ich finde das heute total gut, dass wir so viel lachen.
Ich finde das auch gut.
Weil ich habe nämlich schon den ganzen Zeit diesen Sylt-Ohrwurm. Oh. Und vergleiche... gibt's, also wenn wir dann wieder auf die sozialen Medien eingehen, gibt es halt diese fantastischen Vergleiche zwischen Mannheim und Hamburger Aufstand, Kalifat und Sylt und dann dazu noch jetzt gerade relativ viele L'Amour-Tejour-NachahmerInnen auf diversen Schützenfesten, die halt gerade stattfinden. Und ich finde es total gut, einfach über Mumpitz zu reden und nicht über diese ganze Scheiße. So tief wollen wir ja überhaupt gar nicht so reingehen.
Aber ich hätte da noch einen. Wir haben auf der Schlagertour hat der gute Erik Philippi, liebe Grüße, der hört unseren Podcast im Übrigen.
Witzigerweise heißt seine Freundin auch Michelle.
So.
Das stimmt, seine Freundin heißt Michelle. Auf jeden Fall.
Und so schließt sich natürlich der Kreis. So zerbröselt
sich der Kreis.
So zerbröselt der Keks.
Auf jeden Fall hat Erik immer.
Da hat der Fisch die Locken.
So eine Backstage-Führung gemacht mit so Leuten, die sich halt teure Tickets gekauft haben, bla bla bla. Und damit es für ihn nicht so langweilig wird, haben wir angefangen, ihm immer so 3 bis 5 Wörter zu geben, die er halt einbauen muss, wenn er diese Rede hält. Und das war wirklich. Es war wirklich großartig. Und an dem Tag, wo dieses Sylt-Ding passiert ist, habe ich das gar nicht mitbekommen. Ich habe irgendwie erst, weiß ich nicht, 16, 17 Uhr das erste Mal wirklich irgendwie Insta und TikTok aufgemacht. Und aus irgendeinem Grund haben wir ihm halt aber die Wörter gegeben und da war Sylt halt mit dabei. Und ich habe das dann gesehen, ich so, what the fuck? Und ich so, ich bin gerade so, nicht Sylt, nicht Sylt, nicht Sylt, nicht Sylt, schwierig, genau, schwierig, machen wir nicht so. Und haben wir auch nicht gemacht.
So 10 aber, Wörter, Sylt, Israel, ja. Hochwasser,
Russland,
Russland, Klimakrise.
Nahostkonflikt.
Ach, herrlich. Das wird ein Spaß. Ja.
Nee, aber ich finde, wir können trotzdem drüber reden, weil ich fand es faszinierend, wie, also dieses Video ist rausgekommen und wie schnell einfach diese Internet-Bubble ist, also wie schnell die halt die Namen der Leute raus hatten, ihren Arbeitsplatz, ihre Instagram, also einfach alles, also wie schnell das ging, das war total faszinierend. Und ich fand es total faszinierend, wie schnell halt die Vergleiche, was du auch gerade gesagt hast, kam so, ja, jetzt regt ihr euch über Sylt auf, aber wenn in Hamburg das Kalifat ausgerufen wird, das ist völlig okay für euch. Und ich denke mir so, nee, Hase, das ist überhaupt nicht okay für uns, aber du vergleichst gerade Äpfel mit Birnen, so, aber so richtig.
Whataboutism.
Ja, genau.
Ist voll beschissen.
Ja, es ist komplett Whataboutism. Und das war wirklich jedes zweite TikTok-Video, weil wenn du einmal anfängst, das anzugucken, wird es ja immer wieder reingespült, war halt wirklich dieser Whataboutism. Die ganze Zeit, es wurde immer verglichen. Und jetzt das Gleiche mit Mannheim. So, es ist komplett das Gleiche. So, es wird dann jetzt auf einmal mit Sylt verglichen. Das ist, also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. So, und auch wie schnell die Leute waren. Der Polizist ist jetzt ja gestorben. So, und schlimm, alles total schlimm. Aber wie schnell die Leute waren, bevor der gestorben ist, haben die halt schon so Beileidsbilder bei TikTok hochgeladen und so, ja, der ist jetzt gestorben, ja, woher weißt du das? Ja, hat TikTok mir gesagt. Und ich denke mir so, sag mal, was ist denn falsch bei euch? Also mal ganz ehrlich jetzt, so, die Familie sitzt da irgendwo und hofft und, ne, und macht noch und irgendwelche Vollidioten bei TikTok machen halt schon Nachruf. Also das ist doch krank. Das ist doch völlig krank. Wollte ich mal ganz kurz, also das hab ich nicht verstanden.
Noch nicht mal 18 und schon im Arsch.
Ja,
also
genau. Nicht mal 18 und schon im Arsch.
Ist so.
Jetzt mal ehrlich.
So, ich kann es voll verstehen. Ist das wirklich so? Also kommt dieser Song aus einem Gefühl heraus, dass du dich wirklich Mitte 20 schon im Arsch fühlst? Weil wenn ich meine 20 halt mal in meinem Kopf so abspule und meine 20 waren wilde 20er, also wirklich wilde 20er. Ich habe mich, also wenn ich im Arsch gewesen bin, lag es eigentlich mehr daran, dass ich mich gefühlsmäßig oder angstmäßig oder in irgendeinem, also da war man halt im Arsch, weil man viel gearbeitet und viel getrunken hat, gerade weil auch damals schon, weiß ich nicht, Gastronomie und Konzerte und, aber da war es halt nicht, weiß ich nicht.
Mit 16 eine Ausbildung gemacht
hast. Ja, wurscht, also aber es war, ich hab mich Mitte 20, wenn ich jetzt so da drin zurückdenke, ich glaube, so viel Energie wie noch nie gehabt in meinem Leben. So, und Wenn du mir jetzt aber sagst, Mitte 20 im Arsch, würde ich sagen, so, oh, das, ich fühle das. Also ich wüsste nicht, wie ich drauf reagieren würde, jetzt auf die Welt, aber ich weiß ja, wie mein Ich jetzt gerade drauf reagiert. Ich denke halt auch so, ich bin, boah, jetzt nochmal 20 sein.
Ja, es ist auf gar keinen Fall. Also genau, es ist so ein bisschen auch dieses müde sein von dem, ja, von dem ganzen Scheiß. Und ich weiß nicht, der fühlt sich halt so, ich glaube auch aufgrund natürlich von Social Media und auch, dass man immer Zugriff auf alles hat und halt zugespült wird davon, fühlt man sich einfach schnell, übermannt irgendwie so. Und ich denke immer so, also jetzt auch wenn ich diese Überschwemmungsbilder wieder aus Bayern sehe, dann denke ich mir echt so, boah Leute, ey, wir haben 2024 und irgendwie, wie sieht denn das dann in 20 Jahren aus, ne? Also jetzt jeden Sommer wird es irgendwie schlimmer und weiß nicht, das macht einen schon irgendwie Angst und ich höre ja auch so ein bisschen so dann in meinem Umfeld übers Kinderkriegen und so, kriegt man jetzt Kinder ja oder nein und da fällt wirklich auch oft der Satz, ja, eigentlich will ich das den Kindern gar nicht antun, weil die Perspektive irgendwie so scheiße ist. Und ich bin da auch immer so, ich habe da, glaube ich, Phasen, in denen komme ich damit besser klar und dann halt mal schlechter. Und in der Phase, in der ich Mitte 20 im Arsch geschrieben habe, war es auf jeden Fall eine schlechte Phase. Aber das hat mir dann wiederum natürlich auch, hat mir wiederum auch geholfen, natürlich irgendwie damit umzugehen. Und es gibt mir auch dann, wenn wir den Song spielen, super viel Kraft und ich kann auch nicht anders, so bin ich einfach gestrickt. Ich, ich versuche trotzdem immer oder ich muss trotzdem immer irgendwie optimistisch sein, obwohl das eigentlich so, diese Prognose so beschissen ist und man sich die ganze Zeit fragt, boah Leute, wir drehen uns die ganze Zeit im Kreis und man auch ja dann irgendwie teilweise schon echt zynisch wird, ja, wird ja eh nichts, macht ja eh keinen Unterschied, ja, brauche ich irgendwie trotzdem immer noch diesen Grundoptimismus in mir, der mir dann sagt, doch, also wenn du jetzt was dazu beiträgst und sei das jetzt dein eigenes Verhalten oder du machst darauf aufmerksam über deine Kunst und gehst irgendwie damit auf diese Art und Weise damit um, dann ja, sage ich mir doch immer, ist dann immer diese eine Stimme in mir, die dann sagt, ja, das ist der Optimismus und irgendwie müssen wir es hinkriegen. Also genau, und der Stimme versuche ich immer ein bisschen mehr zuzuhören als den ganzen Schlechten, die irgendwie sagen, dass eh alles verloren ist. Genau, aber ja, doch, also ich nehme das schon so wahr und ich nehme es auch vor allen Dingen irgendwie in meinem Umfeld, bei meinen Freunden, bei meiner Family so wahr, dass das schon, ja, dass das nicht easy ist und man dem so sehr ängstlich entgegenguckt.
Schaust du ganz linear Nachrichten oder kommt dein politisches Wissen von TikTok? Nein.
Nein. Darum hat er gerade den Song gesummt, wo er reingekommen ist. Ich verstehe.
Nein, aber du weißt, wie ich das meine, weil ich glaube auch ein hoher Anteil der Jugendkultur hat halt ein anderes Verhalten mit Informationen umzugehen und wie soll ich sagen, ich halte dich natürlich für so reflektiert, dass ich nicht glaube, dass du Beiträgen Beachtung schenkst, die keine Quellenangaben haben und nee. Weiß aber trotzdem, dass ein großer Teil einer gewissen Jugendkultur, denen das genau scheißegal ist. Mhm. Ich habe das also auf YouTube gesehen. Mhm. Das hat doch der Typ gesagt mit 200.000 Followern.
Ja, ja, voll. Also nee, ich bin da schon, also ich bin schon so in Richtung Tagesschau und Co. unterwegs, aber ich merke auch, ich muss das ganz bewusst machen. Ich bin zum Beispiel der Tagesschau auf Instagram auch entfolgt, weil es mir einfach zu viel Schlechtes die ganze Zeit bam, 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 bam irgendwie in meinem Feed da auftaucht. Und mittlerweile mache ich es halt tatsächlich dann so, dass man wirklich, wie du sagst, lineares Fernsehen, ob ich das, live gucke ich das jetzt nicht, aber oder sehr selten und dann guck ich's eher im Nachhinein an. Aber ich muss mir auf jeden Fall, oder auch mal auf Instagram, aber ich muss mir auf jeden Fall so ganz bewusst so mein Mindset dafür bauen, dass ich das jetzt mache und mir das angucke und mich informiere, weil sonst, ja, geht's mir echt auch schnell schlecht so und weil ich dann nicht so die Chance habe, mir da so eine eigene Barriere so aufzubauen. Und ich glaube, dass das auch nicht gut ist, dass man sich, also es ist wichtig, dass man sich informiert, das ist total wichtig und dass man sich auch bei den richtigen Quellen informiert, aber ich glaube, es ist auch nicht gut, wenn man sich quasi, ja, 7 Tage die Woche irgendwie schlechte Nachrichten reinzieht, das macht irgendwie was mit einem und davon habe ich mich so ein bisschen verabschiedet, weil das habe ich eine ganze Zeit lang, vor allen Dingen auch während der Corona-Zeit, fällt mir jetzt
ja, das haben wir, glaube ich,
ganz, ganz viel gemacht und das tat mir echt nicht gut. Ja,
das haben wir alle gemacht.
Wir haben uns so aufgeladen mit Inzidenzzahlen und welche
Demos und
Voraussetzungen du halt haben musst und wer mit wem und noch eine ganz andere politische Aufladung plus dann nochmal Krieg.
Ja.
So und
plus mein Job ist gerade weg.
Genau, plus so. Wir haben ja keine Jobs.
Ja.
Stimmt, sorry. Wir sind arbeitslos.
Ja, alle anderen dürfen arbeiten, wir nicht. Ach, danke.
Ach, ja, aber nochmal zurück auf den, wie du dich politisch und mit Medien und beschäftigst und dich auflädst, weil ich habe das Gerücht gehört, dass ja in 2 Wochen da so ein Album kommt von dir.
In 2 Wochen? Nee, in 2 Monaten.
Ach, 2 Monate war das.
August, du meinst,
im August.
Plan B.
Traum B.
Also,
Traum B im August.
Traum B im August.
Ja.
War so ein Gerücht, ne?
Jetzt kriegst du Ärger von Benni.
Ach Quatsch, krieg ich keinen Ärger von Benni. Wir machen das halt was so dumm, dass das einfach gespeichert wird in den Köpfen der zuhörenden Menschen. So.
August, Traum B.
August, Traum B. ASMR, August, Traum B. Das neue Album von Michel Bonbus. Kannst du, warte, wenn du noch dann dazu diese Paprika-Ecken von Funny Frisch nimmst, es gibt natürlich auch Chips und so. Aber Kennst du das? Da, ja. gibt es so Leute, die verdienen da Millionen Euro, nur damit, dass sie halt irgendwo eine Chips-Tüte nehmen. Funny Frisch. Michel von Wusso. Traum B.
Worauf wolltest du jetzt nochmal genau hinaus?
Ja,
hier. Hat er vergessen, Schmetterling.
Nee, gar nicht. Ach so. Ich wollte einfach so, klar, du hast jetzt mit Mitte 20 im Arsch einen politischen Song geschrieben, aber wenn du jetzt mal die neue Platte beschreiben würdest, was schreibst du, blöd, ich will nicht sagen, mit Hintergrund, also hat jeder Song von dir eine Geschichte, ein Bild, macht es was auf oder wie suchst du die Themen aus, die auf deinem zweiten Album jetzt stattfinden, weil ein zweites Album ist ja kein Debütalbum mehr. Auf das Debütalbum hat keiner gewartet. Da kannst du ja dein Leben lang Zeit für nehmen, um dann das Debütalbum rausbringen. Jetzt hast du aber die Situation, dass das Album jetzt wie alt ist? 2 Jahre? Ein Jahr?
Jetzt ist es, oh Gott, was haben wir? Juni, ne? Uiui. 1,5 Jahre ungefähr.
1,5 Jahre. Ja. Eigentlich, wenn man Daniel Eck zuhört, viel zu spät. Weißt du, ne?
Ja.
Ne, in der heutigen Zeit, wie schnell du heute Songs halt schreiben kannst, da ist das viel zu spät. Aber jetzt hast du das zweite Album und es ist das zweite Album und du hast ja auch schon eine große Schar an Fans und an neuen Fans dazu gewonnen. Und man geht ja als Künstler auch ganz anders ran, dann ein zweites Album zu schreiben.
Ja.
Und man möchte ja auch, anders als beim ersten Album, vielleicht auch noch mehr sogenannte Tiefe hineinbringen.
Mhm. Ja. Genau, wir haben angefangen, dieses Album zu schreiben letztes Jahr. Also kurz, ich glaube so 2 Monate, nachdem das erste Album rausgekommen ist, hatten wir die erste Session zu Traum B. Und ich hatte, ich glaube, das wahrscheinlich ist das normal, I don't know. Du kannst mir ja mal deine Erfahrung auch teilen. Ich hatte auf jeden Fall erstmal so richtig Schiss, jetzt dann nach diesem ersten Album irgendwie wieder was zu machen und war so ein bisschen so, boah, was erzähle ich denn jetzt? Ich habe ja voll viel auf dieser ersten Platte erzählt, weil natürlich auch keiner hat auf das Debütalbum gewartet und man hat sich sehr lange Zeit dafür irgendwie gelassen und dann irgendwann gemerkt, hui, das wird jetzt ein Album, beziehungsweise man hat lange so Single für Single geguckt und dann irgendwann gesagt, okay, das wird jetzt ein Album so. Und da hatte ich ein bisschen Respekt vor und auch ein bisschen Angst und dann war es aber irgendwie richtig schön zu merken, okay, ich setze mich mit Helge hin und wir lassen einfach fließen und sehr schnell gemerkt, dass da überhaupt gar kein Stress ist, sondern dass man viel mehr, oder das habe ich jedenfalls versucht und ist mir, glaube ich, auch ganz gut gelungen, viel mehr in dem Moment und an dem Tag an der Session zu sein und noch gar nicht so krass von Anfang an in einem Album zu denken. Obwohl wir das erste Mal, würde ich jetzt sagen, zu diesem Album wirklich an einem Album geschrieben haben, weil es 11 Monate haben wir daran geschrieben und dann, das ist jetzt das Album so. Und genau, da hatte ich erstmal Respekt vor, aber ist gut ausgegangen. Und dann hatte ich halt so ein paar Momente, wo ich so dachte, na, jetzt habe ich ja das erste Album draußen, habe ich ja schon eine Menge gesagt. Jetzt kann ich ja auch noch mal ein paar andere Dinge sagen oder diese zumindest mal so richtig sagen. habe mich also noch mehr getraut, würde ich sagen. Einerseits mit Mitte 20 im Arsch, wo es dann das erste Mal politisch wurde. Und ich habe aber auch genau, Traum B ist ja quasi, ist ja der Titeltrack, der ist ja auch schon draußen und es geht, den habe ich mit dem, mit Helge und dem tollen Max-Richard Lessmann zusammengeschrieben, liebe Grüße an dieser Stelle. Und Max kam sehr spät in diesen Album-Sessions dazu, das war quasi der letzte Song, der hatte quasi das Album zusammengefasst und abgeschlossen und wir haben uns die Songs angehört, die bis dato da waren und haben dann zusammen diesen Titel gefunden und irgendwie das so schön in einen Rahmen gegeben, Traum B. Und Traum B ist so ein bisschen dieses Konstrukt, was darauf beruht, dass es ein Traum A gibt, in dem alles perfekt ist, man einfach nur ein schönes Leben hat und keine Schmerzen und keine Sorgen und das gibt's offenkundig nicht, jedenfalls bei mir gibt es es nicht. Und dann kommt dieser ganze, da kommt Schmerz, da kommt irgendwie, Traumata aus der Kindheit und so. Und alles irgendwie nicht so geil. Und dann entscheidet man sich aber trotz dieser ganzen Scheiße irgendwie, was ich eingangs auch schon so ein bisschen gesagt habe, sich trotzdem an diesen Optimismus und an die Hoffnung zu klammern und irgendwie weiterzumachen. Und das ist dann dieser Traum B, ja, in dem man halt lebt und weitermacht, trotz dieser ganzen Scheiße. Und da bin ich auf jeden Fall, glaube ich, auch ein ganzes Stück mutiger geworden. Es gibt einen Song auf der Platte, der ist jetzt noch nicht draußen, der kommt zum Album raus, der heißt Alles geht vorbei. Da habe ich über so mein persönliches Trauma aus meiner Kindheit gesungen und geschrieben und irgendwie versucht, das in Worte zu fassen so. Und das ist auf jeden Fall super, super krass. Und den Song gibt es auch schon ein bisschen länger. Und ich war so lange am Überlegen, ob ich das machen möchte, ob ich den überhaupt rausbringen möchte.
Darf ich fragen, was für ein Trauma das war? Wenn du schon drüber singst oder ist es, wenn man darüber erzählt, was anderes?
Es ist auf jeden Fall was anderes, wenn man darüber erzählt. Es ist, es ist sehr heftig. Ich glaube.
Dann hören wir uns den Song an.
Ihr könnt euch den, genau, hört euch den Song an.
Bist du so ein Typ, der gerne erklärt, was er eigentlich da singt? Oder bist du eher der Typ, der sagt, nee, ihr hört euch an, was ich singe und baut euch eure eigenen Bilder?
Also ich erzähle schon gerne die Story dazu. Das mache ich auf jeden Fall. Aber freue mich dann trotzdem, wenn Leute dann quasi mit ihren eigenen Gefühlen und Gedanken auf mich zukommen damit. Und was ich ganz schön finde, das wurde mir auf der ersten Tour oft gesagt, so da kamen viele Leute mit, ich habe irgendwie eine Angststörung oder ich gehe deshalb gar nicht auf Konzerte, aber auf dein Konzert gehe ich, weil mich deine Texte so berühren und die Musik so berühren. Und das ist hier irgendwie so ein Safe Place, in dem ich gerne bin, durch deine Musik. Und das ist irgendwie was ich total schön finde und toll finde und was ich so jetzt würde ich mal sagen, aus eigener Perspektive auf mich selber bezogen, aber auch so insgesamt auf diesem zweiten Album nochmal so konsequent oder konsequenter fortgeführt habe, irgendwie auf der Platte viele Themen zu behandeln, die wehtun, aber man hat irgendwie einen Safe Place hat, wo man sich treffen kann und wo man dann über diese Dinge sprechen kann. Und
Das ist ja voll das schöne Konzerterlebnis eigentlich.
Guck mich an und erkläre weiter, dann höre ich dir zu.
So funktioniert das ja. Nein, ich meine, wenn du jetzt jemand bist, der gerade mit sich selbst struggelt, so.
Ja.
Und du hörst, und die Person hört dein Album und zieht sich aus, weiß ich nicht, 3, 4 Songs irgendwie so ihr persönliches Ding raus und münzt das auf sich um und geht dann zum Konzert von dir und merkt, dass die ganzen Leute, die da sind, irgendwie das Gleiche haben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und alle irgendwie so ein bisschen PC drauf sind und keiner ist irgendwie assi und grapscht irgendjemand an, keine Ahnung, was kann ich mir bei deinem Konzert einfach nicht vorstellen. Also, hey Mädel, komm mal her hier, wollen wir den Klaus Jürgen anhören? Das funktioniert ja nicht. Mhm. Und von da ist es ja voll schön, wenn Leute zu einem Konzert kommen, weil sie denken so, ey, das ist musikalisch ein safe place für mich. Ist doch voll geil.
Ich wollte nämlich gerade kurz sagen, ein altes Markus Wibusch Zitat, ab 300 Leuten kommen die Idioten.
Genau.
Wie groß kann ein Konzert werden und trotzdem noch safe place sein?
Das ist eine gute Frage.
Ja.
Aber da gibt es ja heutzutage auch auf jeden Fall gute Möglichkeiten mit
Awareness-Teams.
So, ganz genau. Ja.
Bist du hier so jemand, der das auch ansagt? Bist du einer dieser Künstler, der auch sagt so, ey Leute, was ich vorher nochmal sagen will, ist das. Das ist ein Konzert von uns und wir würden es voll cool finden, dass, wenn ihr irgendwas habt, haben wir Leute, die also dass du sozusagen dein eigenes Awareness-Konzept halt hast.
Ich habe es auf der ersten Tour ehrlich gesagt noch nicht gehabt, aber ich habe es mir fest vorgenommen für die zweite Tour, weil ich es total, total schön finde, dass sich da alle safe fühlen. Wie Daniel eben schon gesagt hat, ich habe nichts mitbekommen sozusagen auf unserer Tour, dass da irgendwie sowas in die Richtung war, aber ich würde dem gerne dann schon jetzt auch auf der zweiten Tour präventiv entgegenwirken. Ja. Das fände ich schon cool.
Ich glaube, man muss da auch hart dagegen wirken, damit das zur Normalität wird.
Ja.
Dass sich erstmal die ganzen Leute darüber aufregen, oh, das kann ich schon lange nicht mehr hören, dass man irgendwann so eine Art von Normalität da drin hat, dass man das vielleicht nicht mehr so oft sagen muss, sondern einfach weiß, ach so, da hinten ist das Awareness-Team. Mhm. Ach, da kann ich mich an den wenden. Ja, so läuft das Awareness-Konzept.
Ja, genau. Ja. Oder so. Ich kann zum Merch gehen.
Oder genau.
Ne, wenn man halt kein eigenes Awareness-Team hat, ist ja so, ne, so der Merch Platz ja immer so ein bisschen so, ne, so ein bisschen zurückhaltend und da kann man sich dann wahrscheinlich auch immer sehr gut hinverziehen.
So, yes. Ich spende dir, fiktiv, spende ich dir eine Plakatwerbung.
So, für 10.000 Euro. So, da kommt halt drauf, Traum B, Michel von Wusso, und du darfst deine eigene Headline da drauf packen. Was, Werbung für dein Album. Was würde die Headline sein?
Das B steht für Party.
Das B steht für Party.
Ich einfach immer noch. So. Ist einfach großartig. Ich würde die Tour immer noch so nennen.
Ich glaube, ich würde, also die Headline ist dann ein bisschen, die ist ein bisschen länger, aber ich glaube, das fasst es einfach super, super zusammen. Ich würde tatsächlich Zeilen aus Traum B draufschreiben. So viel Chaos, so viel Trauma. Es tut immer noch so weh, nur die Hoffnung ist noch lauter. Wir haben immer noch Traum B. Ich glaube, das fasst die Platte sehr gut zusammen. Ja.
Bist ein bisschen stolz drauf, ne?
Ich bin ein bisschen stolz drauf.
Wir haben das jetzt irgendwie vielleicht fürs Management so gar nicht so behandelt wie so ein rohes Ei und sind da jetzt ein bisschen grob mit umgegangen mit der Platte, die da in zwei Monaten rauskommt, die da auch Traum B heißt.
Ja.
Überall zu hören auf Spotify. Jetzt schon draußen die Singles mit 20 im Arsch und Mitte 20 im Arsch. Und wer ist noch draußen?
Gib nie auf.
Gib nie auf.
Und Traum B.
Und Traum B, schon drei Singles rausgehauen, Album kommt erst in zwei Monaten.
Gibt es ein Vinyl eigentlich?
Ja.
Machst du wieder so ein schönes Vinyl-Special?
Wir machen ein Vinyl-Special, ein bisschen anders als beim ersten Mal, aber es gibt auf jeden Fall ganz viele tolle Sachen. Timo, mein Bassist und Grafikdesigner, ist komplett eskaliert auf jeden Fall.
Hast du auch was reingemalt? Durftest du auch irgendwas malen?
Ich durfte was reinmalen und reinschreiben in meiner Krickel-Krackel-Schrift.
Kannst du gut schreiben?
Ich kann nicht gut schreiben. Also ich glaube, es ist so ein bisschen der Vibe, aber ich habe im Deutschunterricht, wurde mir mal gesagt, ich sollte mal bitte einen schönen Schreibkurs machen.
Fühle ich, kenne ich.
Ich bin ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil jetzt ist es ja auch irgendwie dann so ein bisschen persönlicher.
Wenn man dir einen Zettel und einen Stift in die Hand gibt und sagt, mal mal irgendwas also auf. Was wäre das Erste, was du malen würdest?
Malen kann ich echt gar nicht. Das ist ganz schlimm. Also so richtig malen meinst du jetzt, ne? Also
keine Ahnung.
Nee,
Haus vom Nikolaus.
Ja, so ungefähr. So richtig so und oder so richtig schlechte Strichmännchen.
Ottifanten kann ich malen.
Du kannst einen Ottifanten malen? Wieso weiß ich nicht, dass du einen Ottifanten malen kannst?
Jeder kann Ottifanten malen, das ist einfach
so. Nicht jeder kann Ottifanten malen.
Ich kann keinen Ottifanten malen.
Ich kann auch keinen Ottifanten malen. Wenn ich dir jetzt hier einen Stift hinlege und ein Papier, dann kannst du da einen Ottifanten hinmalen.
Ich muss noch einmal kurz bei Google.
Nein, nicht.
Nein, ich muss nur noch einmal gucken, wie er aussieht und dann kann ich ihn wieder malen. Ich muss jetzt in mein Gedächtnis zurückrufen.
Mit dem Rüssel drin.
Mit dem Rüssel, ein Rüssel hat er. So ein Rüssel.
So ein Woki-Woki.
Woki-Woki-Rüssel. Apropos Woki-Woki, hast du gehört, dass bei der jetzigen Fridays for Future Demo in Hamburg eine Künstlerin abgesagt hat?
Ich rate einfach mal.
Ja.
Hat sie entweder abgesagt, weil sie Rastas trägt und hat sie abgesagt, weil die Meinungen also auseinandergehen zwischen Israel und Palästina?
Ja, Antisemitismus auf
jeden Fall. Antisemitismus.
Ja.
Ach, da sind wir wieder beim politischen Thema. Wir versuchen das Ganze so ein bisschen.
Ich fand das aber spannend, weil ich das nicht wusste.
Ich habe das Gefühl, wir machen hier totales Gaslighting mit unserem heutigen Gast.
Nee, überhaupt
natürlich.
Nicht.
Wir kommen ein bisschen ran, so ein bisschen mit Humor. Dann öffnen wir ihn quasi wir ihn wie mit der Scheiße voll.
Es ist ja trotzdem.
Die muss er heute Abend erstmal verarbeiten.
Es ist ja trotzdem ein wichtiges Thema.
Antisemitismus. Gut.
Genau.
Dann erzähl mal.
Nee, ich habe einfach nur gedacht, ob du davon gehört hast. Das war einfach nur, ich hab's gelesen, hab's gehört und irgendwas mit Greta Thunberg, weil die irgendeinen Kraken Tintenfisch gezeigt hat oder so, keine Ahnung.
Das ist aber schon lange her, Daniel.
Nee, es ist jetzt schon wieder passiert.
Ist das schon wieder ein kleiner Oktopus hinten?
Komische Äußerungen und darum hat, und irgendwie bei Fridays for Future sich davon nicht 100% distanziert hat und nicht 100% gesagt hat, so, hier, Luisa, hör mal zu, sag mal, wie es wirklich ist. Ist wohl nicht passiert.
Was machen wir denn jetzt mit dem ganzen linken Antisemitismus?
Mit dem ganzen linken Antisemitismus? Ja, frag mal die Rote Flora. Liebe Grüße an die Rote Flora im Übrigen. Danger Dan hat es vor der Roten Flora noch gesagt.
Und dann, so zerbrochen, wie man jetzt gerade mit 20 sein kann, so zerbrochen ist auch die Gesellschaft. So zersplittet, würde ich einfach gerade sagen.
Weiß
man ja gar nicht, in welche Richtung man hineingehen soll. Aber ich sag mal, machen wir das Ganze mal wieder auf einer ernsten Ebene. Am Sonntag haben wir angesprochen in der Hebebühne, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn es zu pro-Palästina-Aussagen kommt, mhm, und in der gleichen Zeit sozusagen Israel dass Israel nicht zu Palästina gehört. Also wenn man diesen Staat halt einfach verleugnet. Also wenn man sich halt in dem Moment einfach antisemitisch halt äußert, wie, ja, gehen wir eigentlich damit um? Mhm. Und das war so dieser Punkt, wo ich noch drüber nachdenken musste, ach, das war früher ja viel einfacher. Früher war es einfach so, ist da irgendjemand auf der Bühne, der singt dann Ausländer raus.
Dann fliegt er raus.
Dann machen wir die Anlage aus. So, und dann haben wir, das hat hier in unserem Laden nichts verloren. Und das ist dann ganz klar so, du bist halt Fascho. Mhm. So, da haben wir keinen Bock drauf, da gehörst du nicht dazu. Ne? Mhm. Ganz, ganz klare Embleme, ne? Hast, naja, du halt irgendwie eine 88 hinten auf dem Nacken tätowiert oder diverse Shirts an, weiß ich nicht.
Torsteiner.
Ja, aber das war immer ganz klar. Mhm. Konnte man immer ganz sehen, so, da hat die in diesem Laden nichts verloren.
Ja.
Und jetzt sind wir in einer neuen Situation, dass ja auch auf großen Bühnen relativ viele undifferenzierte Pro-Palästina-Aussagen getroffen werden. Dann hast du halt zum Beispiel die Idols, die dann halt sich äußern, aber irgendwie nicht differenzieren und du auf einmal irgendwie so diesen Geruch von Antisemitismus in der Luft halt hast. Mhm. So, und wo fängst du dann halt auch als Location an zu sagen, oh, da, stopp.
Naja. Mhm. Ja.
Weil ich habe das Gefühl, dass sich politische Aussagen einfach, die verkaufen sich halt einfach gut. Das klickt halt gut.
Momentan, ja.
Momentan. Also ich habe, wo ich früher einfach gedacht habe, ey Leute, ihr von der Bühne, äußert euch mal bitte mehr politisch, wäre voll wichtig, weil wir haben jetzt hier gerade die AfD, keine Ahnung, 2017, 2018, das fühlt sich gerade nicht so gut an. Warum macht keiner den Mund auf? Und jetzt habe ich aber das Gefühl, dass alle Menschen sich politisch äußern und auch teilweise sehr undifferenziert. So. Und immer noch in diesem komischen Schwarz-Weiß-Denken. Und dass das gerade zu einem Punkt kommt, wo eigentlich alles sehr fragil wirkt und unsere Demokratie so einfach so, boah, am Dahinsiechen ist, weil es so viele Gruppen gibt, die irgendwie dann, denke ich sofort an die Corona-Demos.
Mhm.
Wo wir so eine Schar an querdenkenden Menschen und Hippies und
Reichsbürger,
Nazis, Deutschlandflaggen, aber auch, du hast einfach so diesen, hä, warum laufen die denn jetzt alle miteinander? Mhm. Was ist denn jetzt gerade deren Problem? So, und ich habe das Gefühl, seit Corona, dass dann jetzt einfach so diese Nachwehen sind, die wir erst wie irgendwie nach Corona gar nicht gemerkt haben, dass das so aufploppt.
Ja.
Apropos Demokratie, das kann man ja vielleicht auch nochmal sagen, am 9.6., ne?
Danke. Wollte ich
wählen, ne, gehen.
Geht mal wählen. Das wär voll schön. Und wir möchten euch hier bestimmt nicht sagen, dass ihr nicht die AfD wählen sollt, aber bitte wählt nicht die AfD.
Bitte tut es nicht.
Bitte tut es einfach nicht. Bitte tut es einfach nicht. Und wenn ihr vorhabt, diese zu wählen, dann lest euch, also wirklich lesen, Leute. Also wirklich das Parteibuch in die Hand nehmen, das Parteiprogramm und dieses Programm einmal durchlesen. Und wenn ihr euch da wiederfindet bei den Sachen, die halt gestrichen werden sollen, so, ich sag einfach mal, alleinerziehende Mütter oder Leute, die Hartz IV bekommen, wenn ihr euch da wiederfindet, dann wählt bitte nicht die AfD, weil dann seid ihr nämlich safe die Gefickten in diesem Game. Lest bitte mehr.
Ist ja in Hamburg nicht nur Europawahl, ist ja auch Bezirkswahl.
Ist auch Bezirkswahl, genau.
Ich habe nämlich schon seit einer Woche gewählt.
Ah, du hast schon gewählt?
Ja, man kann im Rathaus einfach hingehen.
Ah.
Und sagen, ich möchte gerne wählen.
Ist das so?
Ja. Und dann haben sie mich reingelassen, ja, und haben gesagt, sie sind aber früh dran. Habe ich gesagt, ja, aber Briefwahl finde ich jetzt gerade irgendwie doof.
Ja, ja.
Also ich meine, das ist natürlich total komfortabel, aber ich gehe da gerne hin und stecke das da gerne selber in den Mülleimer rein. Aber ich möchte nicht auf so einem Sonntag irgendwie mit 40.000 Leuten.
Cool, doch.
Nee, das ist keine Ahnung. Es ist wie vom Stadion stehen. Zu einem Fußballspiel, wo du eigentlich gar nicht hin willst.
Unser Wahllokal,
Hertha gegen Braunschweig.
Unser Wahllokal ist sogar auserwählt worden. Ich habe schon wieder vergessen, wir haben nochmal so einen Extrabrief bekommen. Unser Wahllokal ist für irgendwas ausgewählt worden.
Als schönstes Wahllokal in ganz Barmbek.
Nee, irgendwie so, keine Ahnung was. Jetzt habe ich noch mehr Bock zu wählen. Vielleicht ist da, ne? Vielleicht gibt es noch Gummibärchen oder sowas, wer weiß das.
Pommes rot-weiß.
Ja. Ich kann da fragen, so, Leute, ich habe nicht die AfD gewählt, kriege ich irgendwie was?
Nee, Pommes rot-grün.
Pommes rot-grün? Das wäre doch ganz geil.
Das ist quasi gesehen, das wäre die Ampel-Pommes. Guacamole,
ja.
Guacamole. Mit Ketchup und Trüffelmayo.
Eigentlich sollte man das so machen, weil ich dann halt mit meiner Partnerin wählen gehe und wir beide nebenan in diesem möchte gern abgeschotteten Dingern stehen, so, dann so, Schatz, du weißt schon, ne, wir wählen nicht die AfD. So einfach mal nochmal laut. Oder ist man dann gleich disqualifiziert? Nö, ne?
Ja, ich weiß es nicht. Ich hab mir erstmal auch gerade für die Bezirkswahl angeguckt, weil ich da anders denke als bei der Europawahl. Wer sind die Leute und was arbeiten die? Hm. Und meine Stimmen zum Beispiel, alle meine Stimmen hat eine wundervolle, sympathisch aussehende, tolle Frauenärztin bekommen. Weil ich denke, ja, ich glaube, wenn so ein weißer Cis-Mann sagt einfach, ja, Frauenärztin, dann hat das, weiß ich nicht. Da sind die fünf Kreuze sehr gut platziert.
Fandst du gut?
Ja, voll. Ja, weil wenn du da die ganze Zeit irgendwie, weiß ich nicht, Unternehmensberater.
Ja, genau, ja. Versicherungsmakler, bla bla bla.
Werbekaufmann. Ja. Ich sage auch explizit Werbekaufmann, Unternehmensberater. So, also da stehen das, dann denke ich so, ja, ach, eine Frauenärztin. Das, ja. Warum nicht?
Finde ich gut.
Tja.
Ich habe es schon per Briefwahl auch gemacht, weil ich Sorge hatte, ich bin es jetzt nicht, aber es stand so ein bisschen auf der Kippe, ob ich unterwegs bin. Mhm. Und deswegen habe ich es aus Safety-Gründen schon erledigt vor einer Woche.
Ja, weil es hätte ja auch einfach was da, dazwischen kommen können. Deine großartige Booking-Agentur Undercover ruft an und sagt so immer zu, Sonntag, Bruder, machst du mal hier den hier und da kannst du leider nicht wählen gehen. Ja, dann stehst du da nämlich und kannst nicht wählen gehen. Aha. Dann lieber Briefwahl. Macht total Sinn.
Habt ihr das Gefühl, dass
ja.
Das ist, ja. Na dann, vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Das war Astra Colada, Ihr Gastgeber.
Sag.
Daniel Hötmann. Höti.
Boah, Alter, es gibt eine Produktion, die mich Höti nennt. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich zucke immer innerlich zusammen. Das ist ganz schlimm.
Wenn das übers Talkback kommt, wenn du auf der Bühne stehst.
Höti. Meine schlimmste nennt man es Ansprache. Nee, Ansprache nennt man es nicht. Wie nennt man das denn, wenn jemand einen anspricht?
Ja, man
wird angesprochen.
Du wurdest angesprochen.
Ich wurde angesprochen. War auf jeden Fall auf dem Highfield-Festival von Jen von Großstadtgeflüster, die einfach sagte, Herr Tourmanager, spielen wir jetzt weiter oder nicht? Weißt du? Und es wurde halt, das ist halt
alleine nur in dieser Aussage
ja.
steckt so viel, wie soll man sagen, Herr Tourmanager, spielen wir noch einen oder spielen wir keinen? Ungeduld?
Ja, klar.
Was gibt's noch, wenn man dich mit Herrn Tourmanager anspricht? Das ist ein bisschen so, als wenn man zum
Polizisten... Missgefallen. Der Situation.
Und auch
mit der Gesamtsituation
und auch den Berufsstand ein wenig diskreditieren, ja, weil Herr Tourmanager ansprechen ist auch so ein bisschen wie Herr Wachtmeister, bin ich zu schnell gefahren?
Ganz genau das. Und das Schlimme ist, dass es halt einfach live aufgenommen wurde. Also man kann es sich halt einfach noch angucken und anhören. es ist im Publikum bei einem Song ist jemand so unglücklich umgeknickt, dass er sich irgendwie das Oberschenkel im Bein gebrochen hat, was auch immer, und musste da halt rausgeholt werden.
Guck dir nur einen Knochen
raus. Das hat so ein bisschen gedauert, ne, mit den Sunnies dahin, und wir wussten halt nicht, was passiert da jetzt, und klar ist dann die Künstler oder die Künstler auf der Bühne so, ey, was machen wir denn jetzt, ne? Also können wir noch, können wir halt nicht, und dann in diesem mit diesen Emotionen wurde ich dann halt von der Bühne angesprochen, und ich habe wirklich gedacht, dass es nicht drauf ist, aber es ist halt safe drauf. Ich habe es vor 3 Wochen noch gesehen. Ich musste drüber lachen, aber ich weiß noch, in dem Moment war ich echt so, ehrlich jetzt? Wirklich?
Wo war das in?
Auf dem Highfield.
Geil.
Highfield Festival letztes Jahr. Ist, also ganz ehrlich, es ist ein unglaublich gutes Live-Ding geworden. Also es ist wahnsinnig. Also wirklich, es ist wirklich, und das sage ich jetzt nicht, weil ich die Band geil finde, es ist wirklich eine wahnsinnig gute Live-Aufnahme von dem Konzert von uns. Wirklich, das ist großartig.
Und das ist damit drauf?
Ja.
Geil. Kann man das bei YouTube sehen, oder?
Ich glaube, ja, du kannst es bei YouTube sehen, und ich glaube auch noch auf irgendwelchen WDR Southside, Blaside, aber auf YouTube auf jeden Fall. YouTube Southside, was hat man letztes Jahr? 23 Großstadtgeflüster.
Ich habe noch eine geile Story, weil du eben über Fußball geredet hast. Ich habe am Wochenende das erste Mal in Bremen gespielt, auf dem Festival, und ich bin großer Werder Bremen-Fan. Hab das dann, weil ich das erste Mal, oder es war das zweite Mal mit Ingo, haben wir auch in Bremen gespielt. Ja, genau. Aber das ist mein erstes eigenes Konzert, nicht Support-Konzert in Bremen. Und dann habe ich das natürlich auch lautstark auf der Bühne geäußert. Und es war so wunderschön, weil dann einfach ein Security-Mensch im Set zu mir kam und mir einfach Werder Bremen Sticker von unten aus dem Graben in so in die Hand gedrückt
hat. Ach, echt?
Und dann habe ich natürlich den Sticker auch noch auf die Gitarre geklebt auf der Bühne und ich hatte den Stress meines Lebens, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, weil man diese Sticker hat und man die nicht abkriegt.
Schrecklich.
Und ich wollte das ganz schnell und richtig cool machen und dann bin ich erstmal zu Florian
gelaufen.
Der Gitarre gespielt hat, Florian, neben mir. Und in dem Moment habe ich es dann hingekriegt und auf die Bühne geklebt. Das war ein schöner Moment war das.
Ah, sehr schön. Ist da noch Zeit beim dritten Album für einen Bremen-Song, für einen Werder Bremen-Song? Würdest du einen guten Fußball-Song schreiben können?
Ich hätte richtig Bock, ehrlich gesagt. Ich hätte richtig Bock, so einen Werder-Song zu schreiben in geil.
Also ich glaube, das kann nur gut werden, wenn du auch wirklich im Herzen mit diesem Verein verbunden bist,
ja,
und
ja,
auf der anderen Seite auch einen guten Musikgeschmack hast. Weil ich finde zum Beispiel der T.S. Ullmann-Song für
ist
St. Pauli.
Einer der besten Songs. Ich hasse Fußball, wirklich. Also ich mag Fußball einfach nicht. Auch St. Pauli ist mir völlig scheiße, glaube, die gewinnen oder nicht, ist mir völlig wurscht. Aber ich fühle diesen Song tatsächlich.
Als Fußballsong ist der fantastisch.
Ich fühle den.
Den haben die vor 2 Wochen auf der Meisterschaft.
Das Video ist auch so geil.
Gespielt. Auf der Feier, auf dem Spielbudenplatz. Und T.S. Ullmann hat den gespielt. Und es war, da war ich gerade drin, hab mir, glaube ich, mir einen neuen Espresso Martini geholt. Mhm. Und dann habe ich nur gehört, läuft der gerade vom Band? Ist er da gerade wirklich? Nee, der ist da wirklich. Und dann hat er den gespielt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist doch ein richtig geiler Fußballsong. Und der, nur so kann der funktionieren, weil ich komme jetzt gerade dann wieder auf die EM und denke halt einfach so, ich meine Gott, was für First World Problems, ne? Aber denke halt so, ja, Provinz jetzt mit dem neuen EM-Song.
Provinz haben EM-Song gemacht?
Provinz haben, singst du nicht noch nebenbei Provinz? Nee, ne?
Was denn?
Bist du nicht der Sänger von Provinz?
Aber den offiziellen EM-Song?
Ja, die haben den offiziellen EM-Song. Der heißt, glaube ich, Glaubst du. Glaubst
What?
Du. Und was ich, das ist so das Ding mit dem Diffus-Magazin. Ne? Man kann es irgendwie gut finden oder man kann es halt nicht
oder
so gut finden.
Halt scheiße
finden. Oder man kann auch einfach sagen, wie viel muss man für einen Beitrag bezahlen. Aber
hallo, liebes Diffus-Magazin, wie viel muss man für einen Beitrag
bezahlen?
Viele
Sachen, nein, also ich abonniert und viele Sachen finde ich auch total gut. Aber wenn das Diffus-Magazin ankommt im Sinne von, hey, Provinz haben den neuen EM-Song geschrieben und ich mir das Ding anhöre und denke halt so, das könnte auch vom Ghostwriter von Max Giesinger kommen. Und dann da denke so, schade, Provinz.
Ja.
So,
ich habe noch nicht gehört. Ich
hast du noch nicht
Fall
gehört?
An, nee.
Ist irgendwo zwischen 80.
So gehen die Gauchos.
Nein. Irgendwo ist ein irgendwie ein Provinzsong, aber auch irgendwas zwischen 80 Millionen. Also irgendwie
und Grönemeyer.
Ja, und ein bisschen egal halt auch.
Ja, okay.
Weil der hat nichts mit Fußball zu tun, der hat irgendwas mit dem Glauben an sich zu tun und dem Glauben an die Freundschaft. Und ich denke halt, ey, komm, dann lieber ehrlich, dann nimmst du halt lieber die Sportfreunde Stiller, die da sowieso seit 20 Jahren im Fußballtrikot auf der Bühne stehen.
Ja, auf jeden
und die
Fall.
Machen dann halt ein Sportfreunde Stiller.
Teil 2. Teil 2, scheiß drauf.
So,
ja,
ist ja okay.
Aber den habe ich das abgenommen.
Ich nehme das den ab, weil die halt vorher noch ich rocke gemacht haben für den FC Bayern. So. Und dann kannst du es halt machen, den T.S. Ullmann nehme ich das ab. Und wenn du fürs dritte Album einen Bremen-Song schreiben könntest. Denn
Max Richard Lessmann ist auch übelster Werder Bremen-Fan. Und Max, wenn du das jetzt hörst, ich weiß, wir haben uns schon abgesprochen. Wir machen das irgendwann.
Es ist wirklich, wurde
das
schon?
Wir haben das zueinander gesagt. Wir müssen einen guten Werder-Song schreiben.
Aber ganz kurz, woher kenne ich Max?
Du kennst Max Richard Lessmann daher.
Von Vierkant-Tretlager?
Weil er der Sänger von Vierkant-Tretlager gewesen ist.
Ich liebe Vierkant-Tretlager.
Und sich dann sozusagen aus diesem ganzen Musikbusiness herausgezogen hat. Ich weiß gar nicht, ob er da schon mal drüber gesprochen hat. Ich würde ihn aber gerne einladen, weil die ja so eine.
Oh, den würde ich unglaublich gerne. Du hast doch Kontakt
aber,
zu dem Typen.
Ja, aber der Richard.
Bock,
nee, der Richard hat selber einen erfolgreichen Podcast.
Der hat
zwei Stück. Der zwei erfolgreiche
einen
Podcast.
Ein so ein Trash-Podcast und den höre ich. Und ich liebe ihn, weil ich ein großer Trash-Fan bin.
Ja, die machen
was,
da,
hat er, was hat er noch für einen?
Ja, die haben zwei Trash-Podcasts.
Ah, okay.
Einmal, aber das darfst du nicht als Trash bezeichnen, weil die nehmen das vollkommen ernst. Die einmal die Situation, dass wenn es wieder Dschungelcamp ist, nehmen sie das komplette Dschungelcamp auseinander. Und dann haben die noch so eine Art Star.
Ja, so ein Daily Podcast. Also
so ein
Daily Trash-Podcast.
Daily Trash-Podcast.
Ja, den höre ich.
Oh, das wird schon wieder Trash gesagt.
Ja.
Genau, und ist jetzt gerade relativ auch in den letzten Jahren bekannt geworden, weil er jeden Tag ein Gedicht veröffentlicht, was du wahrscheinlich auch schon mal irgendwo gepostet hast.
Ja,
so,
ja.
Ne? Und dann nochmal, dass er seit ungefähr, glaube ich, 4-5 Monaten jeden Tag etwas für sich Gutes tut.
Ja, genau.
Und
sagt,
hallo, mein Name ist Max Richard Lettmann, ich habe Depression, ich tue etwas Gutes, heute habe ich einen Baum gestreichelt.
Ja, ja.
So, und Dadurch kennt man den. Aber ob wir den herkriegen, weiß ich nicht.
Ich feiere den total.
Ja,
der ist toll. Wirklich Vierkant-Tretlager war damals, also wirklich eine Band, die ich so doll gefeiert habe. Und ja, ich habe die so oft live gesehen. Und auf dem Abi-Festival habe ich die, glaube ich, dreimal gebucht gehabt, weil ich die so unfassbar gut fand. Und all das, was er jetzt macht, mag ich halt auch total gerne.
Max, wir haben dich lieb.
Ja.
Voll. Du bist einer der Guten.
Ja,
so sagt definitiv. Man das im Business.
Ja, ja. So sagen das die jungen Kids.
Lass
uns den Werder-Song schreiben. Und dann machen wir jetzt Folgendes. Also, dadurch, dass ich jetzt gerade durch eine künstliche Intelligenz immer die Titelmelodie an den jeweiligen Gast anpasse, ist schon mal Musik gemacht worden. Jetzt nehmen wir, weißt du noch gar nicht, ne? Okay. Ich will einfach nur gucken, ob Sune deinen Namen richtig aussprechen kann. Mal gucken, was sie draus macht. Also, falls ihr das gehört habt, mal sehen, was die künstliche Intelligenz draus macht. Du kannst natürlich dein Veto einlegen, aber machen wir nicht.
Die Songs sind immer gut. Also.
Ja, und wenn er gut ist, kommt er aufs dritte Album. Und Urheberrecht brauchst du nicht. So, ist ja halt heutzutage. Urheberrechte brauchen wir nicht. Und ansonsten haben wir eine Playlist und die heißt Astrakulada Nachtasyl Playlist. Da wünschen wir uns immer wunderschöne Songs drauf. Und das heißt, wir packen jetzt mal einen Song drauf von Benny. Ne, hast du Benny gesagt?
Auf jeden Fall.
Wie heißt die Band?
Warte, ich suche ihn raus. Hier googelt der Chef noch selber.
Hör auf, andere Podcasts zu zitieren.
Da.
Du hast selber einen Kopf mit Kreativität.
Das sagst du.
Und wenn du Lust hast, dann darfst du das auch selber anmachen können.
So, da sind wir doch schon. Also erstmal möchte ich mir von Guns N' Roses Don't Cry wünschen. Den habe ich gerade im Auto gehört und habe total vergessen, wie unglaublich gut dieser Song ist. Den wünsche ich mir auf jeden Fall. Und dann wünsche ich mir von der Band City Light Thief, na, was nehmen wir denn mal? Fireman nehmen wir. Das ist nämlich von dem ersten Demo, von der ersten EP sozusagen. Und der ist großartig.
Gut, dann würde ich einfach einen Song von Michelle draufpacken. Und zwar wahrscheinlich machen wir mit Mitte 20 im Arsch.
So.
Machen wir mal mit Mitte 20 im Arsch. Hauen wir mal die Playlisten wieder ein bisschen nach oben auf Spotify.
Petern wir die mal nach oben.
Petern wir die nach oben.
Darf ich mir auch noch einen Song
wünschen? Ja, natürlich, dafür ist das ja da.
Ja, geil.
Immer,
geil.
Auch
ich
mehr.
Hier auf dem Weg hierhin habe ich nämlich auch eine ganz tolle Künstlerin gehört, die ich sehr abfeiere. Chloe Slater heißt sie. Slater, ich hoffe, dass ich jetzt richtig ausgesprochen habe. Wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen. Und ich wünsche mir von ihr den Song Nothing Shines on This Island.
Wundervoll. Und ansonsten machen wir es jetzt einfach andersrum. Ich komme hier mit einer Gitarre.
Oh.
Ich gebe dir die mal in die Hand.
Okay.
Die kannst du spielen, ne?
Ja, die kann ich spielen.
Die ist auch, die ist auch schon gestimmt. Hey. Und dann machen wir jetzt einfach das Outro in folgender Situation so, dass ich frage, wie schreibt man eigentlich einen guten Popsong? Okay. Und wir machen das in dem Erik-Philippi-Modus. Wir geben dir 10 Wörter. Wir geben dir 5 Wörter, die drin vorkommen müssen, aber die halt auch sehr gut sind. Ich finde zum Beispiel, Voki Voki muss mit rein.
Ja.
Voki Voki ist toll.
B steht für Party. Muss auf jeden
Fall B rein. Steht für Party. B steht für Party. Voki Voki. Traumata ist auch immer ein gutes Wort. Also auch irgendwie Traumata.
Und es muss zusammenhängender Text sein, oder
was? Das muss ich nur reimen.
Ach so, okay.
Das ist wie bei jedem anderen normalen Popsong auch nur.
Du musst jetzt auch einen Text schreiben.
Du musst jetzt auch einen Text schreiben.
Howie, Höti, Michi. Das B steht für Party.
Und Trauma.
Woki, woki. Das B steht für Party. Oh, woki, woki. Das B steht für Party, oh Woki Woki. Das B steht für Party. Hast du ein Traumata, dann denk daran.
Astrakulada ist immer für dich da. Mit Hütti, Hauke und Michelle. Mit Höti, Hauke und Michelle. Woki Woki. Woki Woki. Mit
Hütti, Hauke und Michelle.
Wauki, Wauki.
Hauki und Michelle.
Meine Damen und Herren, wir bedanken uns fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Und gehabt euch wohl.
Tschüss. Tschüss.